ARD Sounds.
Russlands Präsident Wladimir Putin prahlt immer wieder mit dem mächtigsten Raketensystem der Welt und mit Waffen, die nicht abzuwehren seien. Ist das eine reale Gefahr für die NATO oder einfach nur Propaganda? Wir sprechen heute mit WDR-Investigativreporter Florian Flade von der Recherchekooperation NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung darüber, was an diesen Behauptungen dran ist und wie sich die NATO dazu verhält. Bei der Recherche sind Florian und seine Kolleginnen und Kollegen außerdem auf ein bisher weitgehend unbekanntes Waffensystem gestoßen. Und das könnte der NATO Sorgen bereiten. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Nadja Mitzkat. Heute ist Donnerstag, der 21. Mai. Hallo Florian.
Hallo Nadja. Ja, wir haben in den letzten Jahren ja mehrfach recherchiert zu russischen Militärprojekten und im Zuge dessen lernt man natürlich eine ganze Menge Leute kennen aus dem Militär, aus Geheimdiensten, Experten. Und ich hatte im vergangenen Jahr ein Treffen mit einem solchen Kontakt und dann sagte mir dieser Mensch, da gibt es ein Projekt, das ist noch nicht in der breiten Öffentlichkeit bekannt und auch Wladimir Putin, der sehr gerne über sein Waffenarsenal redet, der hat über dieses System noch nicht gesprochen und dann hat mir der Kontakt erzählt, dass man sich das bei der NATO sehr genau anguckt, weil das ein tatsächlich sehr kurioses und sehr interessantes Projekt ist und da geht es um die Stationierung von Atomraketen, von Interkontinentalraketen am Meeresgrund. Mir wurde erzählt, dass bei diesem Projekt ein Schiff eine Rolle spielt, das im Nordwesten Russlands am Weißen Meer in einem Hafen liegt.
Das ist ein Spezialschiff, das wurde angefertigt schon vor einigen Jahren für das russische Militär, also den russischen Staat, und zwar für ganz besondere Arbeiten auf dem Meer. Und dieses Schiff heißt Svjostitschka, das ist russisch für Sternchen. Und ja, Recherchen in Russland, die sind für uns aufgrund der Situation gerade natürlich sehr schwierig. Wir haben uns dann aber mal angeschaut, und das macht die NATO eben auch, nämlich Satellitenbilder. Und da haben wir geguckt, ob wir dieses Schiff finden.
Das ist ein relativ großes Schiff, das ist fast 100 Meter lang. Das ist so ein Kahn mit Hebekränen drauf und so einer Bühne und so einer Arbeitsfläche hinten.
Und tatsächlich haben wir auf den Satellitenbildern dann dieses Schiff gesehen und auch gesehen, dass da interessante Dinge nebendran liegen auf dem Dock. Röhren, Container, wohl auch so etwas wie eine Hebebühne. Genau, das haben wir uns angeguckt und dann wurde uns erzählt, das alles gehöre zu diesem Projekt, diesem geheimen Militärprojekt namens Skiten. Und da ginge es eben um Raketen, die am Meeresgrund platziert werden.
Wir sprechen über Atomwaffen, die da ins Meer versenkt werden.
Ja, wir sprechen über Interkontinentalraketen, die viele tausend Kilometer fliegen können. Und die mit Nuklearsprengköpfen bestückt werden können. Also davon geht die NATO aus, dass es sich um solche Waffensysteme handelt, die im Zuge dieses Militärprojektes am Meeresgrund stationiert werden sollen.
Und was ist die Idee dahinter? Also warum versenkt man Raketen im Meer?
Normalerweise ist das so, Atomraketen werden auf drei unterschiedliche Art und Weisen stationiert. Man nennt das nukleare Triade. Also diese drei Möglichkeiten. Und das eine ist bodengestützt, also die sind auf einem großen LKW zum Beispiel, auf speziellen Fahrzeugen oder in Silos in der Erde. Da stecken die dann drin und werden von da abgeschossen. Oder sie sind an Flugzeugen, die hängen an Kampfjets, an Bombern dran. Und seegestützt, also auf Kriegsschiffen und vor allem U-Booten. Mhm. Das ist diese Triade. Und Flugzeuge und Silos und Fahrzeuge an Land, die können gesehen werden. Die kann man mit Satellitenbildern sich angucken, die kann man nicht so gut verstecken. Da weiß man eigentlich ziemlich gut, wo die eigentlich so sind. In Amerika, in Russland, auch in China, wo die da in der Erde stecken. Aber wenn man jetzt solche Raketen im Meer mehrere hundert Meter tief versteckt, in Containern und in Silos, das kannst du nicht sehen. Das kannst du nicht auf Satellitenbildern sehen. Du hast keine Ahnung, wo die sind. Das ist quasi das ultimative Versteck. Und wenn die dann ausgelöst werden, also man muss sich das so vorstellen, dann ist dieses Silo da am Meeresgrund, dann treibt es quasi nach oben und dann löst die Rakete aus. Dann steigt die aus dem Meer auf und fliegt los. Man hat da großes Überraschungsmoment. Und man kann das vorher nicht richtig gut aufklären. Also die NATO, die sieht schon, wenn Russland anfangen würde, diese Raketen in diesen Silos fertig zu machen oder auch die Raketen auf den LKWs, das kriegt man mit, da hat man eine Vorwarnzeit. Aber bei dieser Geschichte, das kommt völlig überraschend.
Meines Erachtens gibt es zwei wesentliche Vorteile, Interkontinentalraketen am Meeresboden zu positionieren und einsatzbereit zu halten.
Ich habe dazu auch gesprochen mit Helge Adrians. Er ist Marineoffizier und er ist Gastwissenschaftler bei der Stiftung Wissenschaft und Politik hier in Berlin und er ist ein Experte in Sachen russische Marine.
Erstens, es erscheint sehr aufwendig, sie zu neutralisieren. Speziell dann, wenn mehrere Startcontainer mit jeweils nur einem Flugkörper oder wenigen über ein großes Gebiet verteilt aufgestellt werden. Und zweitens bietet dieses Verfahren die Möglichkeit, U-Boote und deren Personal einzusparen oder zumindest in Zeiten, wenn diese nicht verfügbar sind, die nukleare Abschreckung aufrechtzuerhalten. Das heißt also, Russland könnte mit vergleichsweise wenig Aufwand und somit wenig Kosten denselben Effekt erzielen, für den es heute bemannte U-Boote benötigt.
Diese Idee, auf diese Art und Weise eine Rakete, eine Atomwaffe auf dem Meeresgrund zu platzieren und damit zu verstecken, die ist übrigens überhaupt nicht neu. Das wurde im Kalten Krieg schon diskutiert und zwar nicht nur von russischer Seite, auch in Amerika wurde darüber nachgedacht. Wir haben eine Pentagon-Studie bekommen aus dem Jahr 1980 und schon da werden verschiedene Art und Weisen diskutiert, wie man Interkontinentalraketen denn auf andere Art und Weise transportieren, verstecken könnte. Und eines dieser Projekte, die da diskutiert wurden, das heißt Orca, also die Amerikaner haben es Orca genannt. Und da geht es auch um einen Raketensilo, der am Meeresgrund befestigt wird, der dann ausgelöst wird, nach oben treibt und dann zündet die Rakete und fliegt aus dem Meer. Aber es gibt auch Nachteile. Also die Amerikaner haben gesagt, es gibt ein Sicherheitsproblem, also dass diese Sachen wirklich sicher am Meeresgrund bleiben, das scheint fraglich zu sein. Und das andere ist, dass wenn man das testen möchte, man muss das ja ab und an mal testen, dann muss man mit diesen Waffensystemen am Meeresgrund kommunizieren oder man muss da mal hinfahren und gucken, ob alles in Ordnung ist. Und dann würde man dem Orte preisgeben, also man würde dem Gegner dadurch zeigen, wo die sind und damit würde das Ganze keinen Sinn mehr machen. Also es gibt Vor- und Nachteile, das hat man schon in den 70er Jahren diskutiert.
Und sag mal, konntet ihr in eurer Recherche rausfinden, an wie vielen Stellen und wo im Meer Russland potenziell diese neuen, weitgehend noch geheimen Waffen lagert?
Nein, das wissen wir nicht und wir haben auch gehört, dass das innerhalb der NATO nicht wirklich klar ist. Also man weiß wohl, dass seit Jahren daran gearbeitet wird, dass es schon 2013 zum Beispiel Tests dieser Raketen in Russland gab. Es ist unklar, wie viele dieser Raketensilos gebaut wurden. Es ist unklar, ob die schon am Meeresgrund irgendwo platziert wurden. Es gibt Aussagen ehemaliger hochrangiger russischer Militärs, die haben das schon 2017 gesagt, dass diese Raketen bereits zum Arsenal gehören. Und die haben gesagt, unsere Raketen lauern schon am Meeresgrund.
Für wie glaubwürdig hältst du diese Aussagen?
Das ist eine sehr gute Frage, weil bei diesen Projekten, es gibt ja mehrere davon, die so eine Art Wunderwaffe oder Superwaffe sein sollen, da muss man sehr vorsichtig sein, weil vieles davon ist natürlich Propaganda. Mit diesen Systemen will man Angst machen, man will im Westen, man will der NATO Angst machen. Das ist ja auch die Message, die man hat. Ihr könnt euch dagegen fast nicht wehren. Das sind Systeme, ihr habt da keine Verteidigungsmöglichkeiten dagegen. Ich denke mal, es ist nicht weit verbreitet. Also selbst wenn sie es schon umgesetzt haben, sind das jetzt nicht Dutzende dieser Dinger. Aber wir wissen es einfach nicht.
Und sag mal, neben diesen geheimen Waffen, über die wir gerade eben gesprochen haben, gibt es ja auch ganz offizielle Raketentests. Also zum Beispiel letzte Woche erst hat Russland eine Interkontinentalrakete getestet. Was hat es eigentlich mit solchen Tests oder mit dem auch im Speziellen auf sich?
Ja, Russland hat in der vergangenen Woche eine gigantische Rakete getestet, so muss man das sagen. Die heißt Sarmat. Die NATO gibt diesen Waffen eigene Namen. Bei der NATO heißt diese Rakete Satan 2. Der Name deutet ja schon darauf hin, um was es sich da handelt, nämlich um eine Rakete mit einem sehr großen Nuklearsprengkopf mit großer Reichweite. Putin war ganz stolz und hat im Staatsfernsehen gesagt, diese Rakete, die fliegt 35.000 Kilometer weit. Auch wenn mir jetzt auch gesagt wurde von Seiten der NATO, das würde so nicht stimmen. Die Rakete fliegt vermutlich nicht so weit. Das muss man alles in den Kontext setzen dieser sogenannten Wunderwaffen oder Superwaffen. Und das geht zurück auf eine Rede, die Putin gehalten hat im März 2018 vor dem russischen Parlament, vor der Föderationsversammlung.
Präsident Putin hat in seiner Rede zur Lage der Nation erklärt, dass Russland über ein neues atomares Raketensystem verfüge. Keine dieser Waffen könne derzeit abgefangen werden.
Da hat er 6 Waffensysteme vorgestellt, die angeblich revolutionär seien und gegen die der Westen quasi machtlos sei. Und diese Waffen haben eigentlich alle eines gemeinsam, beziehungsweise 2 Aspekte. Entweder sind sie wahnsinnig schnell, also sie sind Hyperschall. Sie fliegen vielfache Geschwindigkeiten von bisherigen Waffensystemen oder haben einen besonderen Antrieb. Sie sind nuklear betrieben. Das heißt, sie haben eigentlich eine unendliche Reichweite, weil ein Mini-Atomreaktor die antreibt. Und das sind diese beiden Aspekte, die Putin in den Vordergrund gestellt hat. Und die sollen natürlich Angst machen. Und die sollen gleichzeitig auch der russischen Bevölkerung zeigen, wir sind immer noch eine Supermacht und seht her, was für tolle Waffen wir entwickeln können.
Diese Waffen, die offiziell bekannt sind, für wie gefährlich hältst du die?
Da sind Systeme dabei, die sind tatsächlich schwierig abzufangen. Das muss man einfach sagen. Das sagen auch westliche Militärs. Also Hyperschall ist schwierig abzufangen, weil sie sehr schnell sind, diese Raketen. Also ja, manche dieser Waffen sind bestimmt eine Herausforderung für die NATO, aber sie sind dann am Ende kein Gamechanger. Also in militärischen Situationen. Und sie sind dann auch manchmal nicht so gut, wie Putin sie darstellt. Abgesehen davon, dass es oft sehr lange dauert, sie zu entwickeln. Das ist sehr teuer, viele Tests gehen schief. Und ganz oft ist es auch so, diese Waffensysteme, die werden jetzt nicht in Serie hergestellt. Also davon gibt es jetzt nicht unendlich viele, sondern ganz oft sind das quasi Prototypen, Einzelstücke. Russland produziert davon nur wenige. Aber am Ende machen sie es. Am Ende produzieren sie die Dinger und sie existieren.
Du hast eben gesagt, neue Waffen herzustellen ist sehr teuer. Und Russland führt ja seit über 4 Jahren auch Krieg gegen die Ukraine. Und das wirkt sich mittlerweile auch negativ auf die russische Wirtschaft aus. Ich finde es ehrlich gesagt gerade ein bisschen schwer, mir vorzustellen, dass dann parallel in Russland auch noch neue Waffen entwickelt werden.
Ja, tatsächlich ist das aber so. Diese Waffen kosten sehr viel Geld. Diese Projekte sind unglaublich aufwendig. Und trotzdem werden sie finanziert.
Die russischen Superwaffen sind ein zentrales Element staatlicher Machtausübung im System Putin.
Ich habe auch den Militärhistoriker Matthias Uhl gefragt. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Wie stark ist Russland wirklich? Und der hat sich darin auch mit diesen Superwaffen beschäftigt. Er sagt, dass diese Waffen eine lange Tradition in Russland haben. Das sind Ideen, die sind sehr alt. Und die wurden schon in der Sowjetunion, schon im Kalten Krieg, wurden die teilweise verworfen. Man hat gesagt, man braucht das eigentlich gar nicht. Auch Militärs haben gesagt, das macht jetzt keinen Unterschied. Also zum Beispiel haben die gesagt, was bringt es, eine immer größere Atombombe zu bauen? Lasst uns doch mal lieber eine bauen, die präziser ist. Also die das Ziel präziser trifft. Ich muss jetzt nicht eine Super-Mega-Bombe bauen, sondern vielleicht in andere Dinge investieren. Und Matthias Uhl ist auch der Überzeugung, dass diese Waffen abschrecken sollen, insbesondere den Westen, und dass sie als Druckmittel eingesetzt werden.
Aus diesem Grund ist die politische und militärische Führung des Landes bereit, nahezu unbegrenzte finanzielle wie materielle Ressourcen für deren Entwicklung und Einsatz bereitzustellen.
Aber man sieht es in der Ukraine, dort machen sie bislang keinen Unterschied. Dort wurden einige dieser Waffen eingesetzt, zum Beispiel die Kinschal-Hyperschallrakete. Die wurde im März 2022 das erste Mal in der Ukraine eingesetzt gegen ein Munitionsdepot. Und ein Jahr später, im Mai 2023, ist es der Ukraine gelungen, diese angeblich unbesiegbare Rakete abzuschießen. Mit einem westlichen Patriot-Abwehrsystem wurde diese Hyperschallrakete abgefangen. Eine Rakete, von der Putin ja behauptet hat, dass das eigentlich gar nicht geht, dass der Westen das nicht könnte.
Und wie geht Putin dann damit um? Also weil So wie du es beschrieben hast, baut er ja quasi eine Druckkulisse auf und sagt, guck, wie mächtig wir sind, guck, was wir für krasse Waffen haben. Und dann kommt die Ukraine mit ja viel begrenzteren militärischen Mitteln und fängt dann eine dieser krassen Waffen ab.
Man weiß es natürlich nicht so genau, weil Putin jetzt danach nicht ins Fernsehen geht und wütend wird, aber hinter den Kulissen passiert wohl einiges. Es wurden mehrere Wissenschaftler, die absolute Experten sind im Bereich Hyperschall, die wurden in den letzten Jahren festgenommen und zu teilweise sehr langen Haftstrafen, 14, 15 Jahre Lagerhaft in Russland verurteilt. Und das sind Raketenwissenschaftler, Leute, die sich damit beschäftigen. Teilweise sind ältere Männer, die sind 70, 80 Jahre alt. Das heißt, die werden wahrscheinlich in dieser Strafgefangenenlager werden die sterben. Und das wird von einigen so interpretiert, von einigen Beobachtern, dass diese mittlerweile 10 Wissenschaftler, die da im Gefängnis gelandet sind, dass das quasi die Rache ist des Kreml, dass diese Systeme, Waffensysteme vielleicht doch nicht so gut funktioniert haben. Offiziell wurden diese Männer natürlich wegen anderer Dinge verurteilt. Also dann war plötzlich Landesverrat, Spionagevorwürfe standen da im Raum. Die hätten Dinge ins Ausland geschickt, wissenschaftliche Sachen dort publiziert, die sie nicht hätten publizieren dürfen. Aber vielleicht ist das auch nur ein Vorwand. Auf jeden Fall passiert da was. Und das ist natürlich schon heftig, wenn man sich überlegt, einerseits ist man so stolz auf diese Systeme. Man braucht ja auch Wissenschaftler, die weiter daran arbeiten. Und wenn was schief geht, dann landen auf einmal Leute im Gefängnis.
Habt ihr für die Recherche eigentlich offizielle russische Stellen angefragt?
Ja, wir haben einmal die russische Botschaft in Berlin angefragt, wie bei anderen Recherchen auch, als erster Anlaufpunkt quasi, um den russischen Staat in Deutschland zu konfrontieren mit Fragen. Die russische Botschaft hat uns mitgeteilt, dass sie zu all diesen Dingen kein Wissen habe. Wir haben auch angefragt dann das russische Verteidigungsministerium und auch die wollten sich dazu nicht äußern. Wir haben auch die NATO angefragt, was sie zu dieser Unterwasserrakete und diesem Projekt sagen. Auch die NATO wollte sich uns gegenüber nicht dazu äußern.
Und wenn du die NATO gerade ansprichst, was lässt sich denn aus euren Recherchen schließen? Was könnte das Ziel Russlands gegenüber der NATO sein?
Russland schafft immer wieder gerne Dilemma, das muss man verstehen. Sie sehen die NATO und dann versucht das russische Militär zu schauen, wo sind die Schwachstellen? Wo kann man reingehen? Und nimmt zum Beispiel den Weltraum, Space, da haben wir auch schon drüber geredet, hier bei euch bei FKM. Russland ist vielleicht keine Space-Macht mehr, aber sie ist eine Counter-Space-Macht, so sagen das Militär. Also sie können im Weltraum ganz schön viel Ärger anrichten. Sie können Satelliten stören oder zerstören. Oder nimm den Bereich Marine. Sie haben nicht mehr so viele Schiffe auf dem Meer, wie sie noch zu Sowjetzeiten hatten. Vieles ist veraltet. Aber unter Wasser sind sie gut. Sie haben sehr viel investiert in U-Boote, in Forschungsschiffe. Sie spionieren Infrastruktur aus des Westens. Also sie gehen immer wieder da rein.
Um das einmal hier kurz zu ergänzen, unsere Folge zur Space-Spionage, die du gerade angesprochen hast, wo du ja auch Gast warst, die verlinken wir euch nochmal in den Shownotes zum Nachhören. Aber Florian, lass uns mal zurück zu unserem Thema gehen. Wie blickt die NATO auf diese russische Strategie rund um solche Pläne, Atomraketen am Meeresgrund zu lagern?
Also tatsächlich ist es so, dass man sich eher um andere Waffensysteme Sorgen macht bei der NATO, die in Russland entwickelt werden und funktionieren. Vor allem diejenigen, die schon seit einigen Jahren erprobt sind. Also von denen man annehmen muss, die funktionieren. Weil die werden modernisiert, die sind erprobt, getestet. Das funktioniert. Und da gibt es im russischen Arsenal eine ganze Menge Systeme. Da hat die NATO, glaube ich, einen Hauptfokus drauf. Andererseits ist es so, diese neuen Systeme und neuartigen Geschichten sind natürlich interessant, wie zum Beispiel die Sarmat-Rakete, die letzte Woche getestet wurde. Mir war das auch nicht so bewusst, aber in diesen ganzen Militär- und Kriegsplänen, schon im Kalten Krieg hat man sich das überlegt, wie würde Russland das wohl machen, wenn die zum Beispiel Amerika angreifen und viele dieser Waffen sind gebaut gegen die USA. Dann hat man immer angenommen, ja, die würden jetzt eine Rakete starten und dann würden die über den Nordpol schießen. In die USA. Das ist der kürzeste Weg. Aber was ist, wenn plötzlich Russland eine Rakete hat mit einer solchen Reichweite, also 35.000 Kilometer, wie Putin behauptet, ich meine einmal um die Welt, das sind 40.000 Kilometer, wenn man die gar nicht über den Nordpol schießt, sondern man schießt sie über den Südpol. Man könnte ja dann auch die USA treffen, aber die Amerikaner haben ihre Abwehrsysteme nicht da. Die haben ihre Abwehrsysteme im Norden, deswegen auch Grönland. Und ne, Trump hat ja mal gesagt, Grönland ist so wichtig, ja, weil man da Raketen abfangen will. Aber was ist, wenn sie von Süden kommt? dann brauche ich plötzlich Abwehrsysteme in Mexiko, in Argentinien, keine Ahnung. Das ist ein Dilemma, das ist ein Problem. Und auch deshalb werden diese Systeme präsentiert.
Und nach allem, was du hörst in deinen Gesprächen und in der Recherche siehst, stellt sich die NATO darauf ein? Also werden konkrete strategische Schritte unternommen, mit dieser Gefahr umzugehen?
Ja, also es ist so, dass die NATO-Mitgliedstaaten permanent Informationen zu diesen Sachen zusammentragen. Und die schauen sich sehr genau an, was Russland da konstruiert. Die schauen sich jeden Test an, auch den Test in der vergangenen Woche, der SAMAT-Rakete. Man schaut sich an, was funktioniert gut, was funktioniert schlecht, was ist vielleicht Propaganda. Und dann versucht man sich natürlich aufzustellen. Und das kann einerseits bedeuten, dass man genau im Blick hat, wo diese Sachen gelagert sind. Das ist das Problem bei diesem Projekt Skeeton, dieser Unterwasserrakete. Ich weiß nicht genau, wo die sind. Also im Zweifel, wenn man im Krieg ist, kann man sie auch nicht so einfach bekämpfen. Die liegt so tief im Meer, da kommt man gar nicht hin. Aber bei den Systemen, da schaut man so schon, wo ist die stationiert? Wo ist diese Rakete? Wo sitzen die Einheiten, die dafür zuständig sind? Also, um sie dann bekämpfen zu können tatsächlich. Man schaut natürlich, wie kann man Abwehrsysteme entwickeln? Was kann man da noch tun, um vielleicht diesen neuen Systemen irgendwie zu begegnen? Aber nochmal, von diesen Dingen, die Putin da vorstellt, da gibt es oft nur 2, 3, 4, 5 Stück. Mehr gibt es im Arsenal bislang nicht. Und ja, ich weiß, dass das auch teilweise diskutiert wird, ob man nicht als NATO nicht viel offener mit ihrem Wissen über diese Systeme umgehen sollten, dass man weiß, viele dieser Tests sind schiefgegangen, dass Russland gar nicht so viele dieser Waffen zum Beispiel hat, dass man das vielleicht einfach mal öffentlich machen sollte, um diesen Mythos zu entzaubern. Bislang passiert das so nicht, also nicht offiziell, das wird nicht gemacht. Aber wenn man sich mal intensiver damit beschäftigt, und teilweise ist es gar nicht so schwierig, man findet relativ schnell raus, wie viele dieser Tests nicht so gut funktioniert haben und auch immer wieder verschoben werden mussten. Auch dieser Test dieser Rakete letzte Woche, der SAMAT, der wurde mehrfach verschoben. Ich habe gehört, die russischen Militärs, die sollen richtig nervös geworden sein schon in den letzten Monaten, weil sie immer wieder verschieben mussten und Angst hatten, dass Putin da jetzt vielleicht zu sauer wird. Diese Erkenntnisse gibt es zumindest in einigen NATO-Staaten. Also, wenn man sich es genau anguckt, ist es nicht so furchterregend. Auf der anderen Seite ist es dann doch erstaunlich, dass Russland es schafft, diese Systeme umzusetzen, weil es ein wirklich großer Aufwand ist, finanzieller Aufwand, personeller Aufwand.
Einige dieser Waffen, von denen du erzählt hast, sind ja entweder nuklear betrieben oder man kann nukleare Sprengköpfe draufsetzen. Zu Zeiten des Kalten Krieges wurde ja eigentlich der Atomwaffensperrvertrag geschlossen. Und noch ein bisschen später dann, also ne, der Atomwaffensperrvertrag ist von 1968, 2010 gab es dann bilateral zwischen Russland und den USA auch nochmal ein Abkommen, das New START-Abkommen. Und da ging es ja darum, dass man sagt, wir wollen die Zahl der Atomwaffen begrenzen. Jetzt hast du ziemlich viel von nuklearfähigen Waffen hier erzählt. Was gilt von diesen Verträgen eigentlich aktuell noch?
Ja, so gut wie nichts mehr, muss man ehrlicherweise sagen.
Es ist ein Rückschlag in den Bemühungen, das weltweite nukleare Wettrüsten einzudämmen. Die größten Atommächte, Russland und die USA, sind erstmals seit einem halben Jahrhundert nicht mehr verpflichtet, die Anzahl ihrer nuklearen Sprengköpfe zu begrenzen. Beide Seiten haben heute das letzte Abkommen dieser Art auslaufen lassen, den New START-Vertrag aus dem Jahr 2010.
New START? Das war der Abrüstungsvertrag, der jetzt vor kurzem im Februar 26 endete und der sah vor, dass das strategische Atomwaffenarsenal begrenzt wird, also auf 1550 waren das einsatzbereite Sprengköpfe und sollten die USA und Russland haben, mehr nicht. Russland wollte das wohl verlängern, die haben mehrfach gesagt, bitte macht das, also an die Trump-Regierung, aber Donald Trump hatte daran kein Interesse und das war sozusagen ja eines der letzten Abkommen, die da irgendwie noch eine Begrenzung vorgesehen haben. Und mir wurde erzählt, dass von Seiten Russlands das Interesse daran bestand, das fortlaufen zu lassen, weil man nicht mehr so richtig die Kapazitäten hat, finanziell. Und ja, man kann jetzt nicht weiter in so ein Wettrüsten gehen. Man hat nicht die Kraft dafür. Wenn die Amerikaner jetzt wieder anfangen würden, Sprengköpfe zu bauen und Russland würde sagen, okay, wir müssen jetzt nachziehen, dafür habe Russland wahrscheinlich nicht mehr die finanzielle Kraft, das zu stemmen. Deswegen wollten die das Abkommen eigentlich haben, aber es gibt's nicht mehr.
Diesen letzten Aspekt, den du gerade benannt hast, finde ich spannend, weil einerseits droht Russland mit diesen Waffen, die martialische Namen haben und ganz offensichtlich abschrecken sollen, stellt die auch weiterhin her, obwohl sie im Krieg mit der Ukraine sind und da ja irgendwie auch gebunden. Und gleichzeitig schaffen sie es aber auch nicht, diese viel kleinere Ukraine seit 4 Jahren tatsächlich militärisch zu besiegen. Und ich frage mich so ein bisschen, sehen wir eigentlich hier so einen großen Bluff? Russland versucht nochmal einmal mehr Stärke zu demonstrieren. Oder würdest du sagen, wir müssen uns schon an der einen oder anderen Stelle ernsthaft Sorgen machen, was da entwickelt wird?
Ich glaube, in großen Teilen ist es Propaganda und ein Bluff, weil Russland konventionell dann doch nicht so stark ist. Also seit Jahren kämpfen sie sich ab in der Ukraine und schaffen es nicht. Klar, man muss sagen, sie haben in der Ukraine bestimmte Waffen nicht eingesetzt, also keine nuklearen, keine biologischen, keine chemischen Waffen bislang. Auch bestimmte andere Waffensysteme sind da nicht zum Einsatz gekommen, aber ja, sie schaffen es einfach auf konventionelle Art nicht. Und jetzt muss man diese Waffen immer im Kontext sehen. Also grundsätzlich ist es schon ein Problem, dass sie existieren. Und sie sind eben zur Abschreckung da. Sie sollen Angst machen. Aber sie machen dann oft militärisch nicht wirklich den Unterschied. Das muss man einfach so sehen.
Danke, Florian, dass du eure Recherche mit uns geteilt hast.
Sehr gerne doch.
WDR-Journalist Florian Flade hat gemeinsam mit dem NDR recherchiert, wie gefährlich Russlands angebliche Superwaffen tatsächlich sind. Den Text zur Recherche auf tagesschau.de findet ihr auch nochmal in unseren Shownotes verlinkt. Morgen schauen wir bei 11KM auf das neue Selbstbewusstsein der Ukraine und welchen Einfluss das auf den weiteren Verlauf des Krieges mit Russland haben könnte. Die Folge findet ihr wie immer in ARD Sounds oder da, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Autor dieser Folge ist Jakob Marlon Müller. Mitgearbeitet haben Hanna Heinzinger und Lukas Waschbüsch. Produktion Viktor Völzner-Weresch, Lorenz Kersten, Florian Teichmann und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Jasmin Yüksel und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Nadja Mitzkat. Ciao. Und jetzt noch ein Podcast-Tipp. Wie geht's weiter mit dem EU-US-Zolldeal? Bahnt sich ein Ende des Zollwahnsinns an oder hoffen die Unternehmen ganz umsonst auf mehr Planungssicherheit? Darum geht es in der neuesten Folge des ARD-Europa-Podcasts .eu. Dort spricht Host und Korrespondentin Katrin Schmidt jede Woche über die spannendsten EU-Themen, über Insights aus Brüssel und darüber, wie EU-Politik unser Leben prägt. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge bei ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt.